Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Gründungsbegleiter. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der ein oder andere Stammzuschauer und Zuhörer kennt auch meinen heutigen Gast schon. Hallo Thomas, schön, dass du wieder da bist.
Christoph, hallo, danke für die Einladung.
Für die, die dich nicht kennen, ganz kurz zur Einführung. Wir machen mit dem Thomas eine kleine Serie an Podcast-Folgen, wo es immer wieder um das Thema Resilienz in der Gründungsphase geht. Thomas ist da Experte in dem Bereich und hat uns bisher schon sehr aufschlussreich anhand seiner Lebensstationen das Ganze auch ein Stück weit mitgebracht. Zur Einordnung, Thomas war eigentlich seine ganze Karriere in einem großen Familienkonzern tätig. Wir waren bisher so weit gekommen, dass du 16 Jahre lang den Außendienst dort gemacht hattest, um dann irgendwann auf einer Messe, gerade als du frisch neue Wohnung mit deiner Frau alles beziehen wolltest, einen Job als Vertriebsleitung Europa angeboten gekriegt hast und das Ganze dann auch gemacht hast und davon berichtet hast, was das mit dir gemacht hat, wie du damit umgegangen bist mit dieser neuen Anforderungssituation. Und das Ganze spielt sich ja im Gründerleben relativ ähnlich ab. Wir waren da so in deiner Historie bei 2008, hast du gesagt, war dieser Punkt erreicht. Und wir haben in den letzten beiden Folgen uns darüber unterhalten, was an Selbstwirksamkeit, Selbstfürsorge sozusagen notwendig ist und geholfen hat. Und sprachen über das Thema starke soziale Beziehungen, starkes Netzwerk, persönliche Kontakte zu haben. Thomas, ich würde ganz gerne nochmal einen Sprung machen. Wir haben jetzt ganz viel darüber geredet, was du so alles an Aufgaben hattest und wie es bisher kam und immer von Süddeutschland. Und jetzt fragen sich unsere Zuschauer, wann verrät er jetzt endlich mal, was er eigentlich gemacht hat? Ist es denn heute soweit?
Also heute ist es tatsächlich soweit und ich spreche da auch gern drüber, weil ich mich in dem Unternehmen sehr wohl gefühlt habe. Viele von euch, von Ihnen werden das Unternehmen kennen. Ich war tatsächlich 32 Jahre lang bei der Firma Playmobil, Spielwaren. Süddeutschland deswegen, ja, es ist eher Franken. Es ist also beheimatet, das Unternehmen in Zirndorf, bei Nürnberg, Nürnberg-Fürth. Und da habe ich also die beschriebenen Jahre und Erfahrungen erleben dürfen.
Bist also spielend durchs Leben gekommen.
Genau, quasi. Spielend und lachend durchs Leben.
Ja, jetzt waren wir da so stehen geblieben bei der Situation. Du hast gesagt, du bist vom Außendienst zum Vertriebsleiter für Europa geworden. Hast gesagt, du hast damals dich in die Rolle im inneren Kreis begeben, zu sagen, ich bin hier auch Schüler, ich darf auch lernen. Das hat dir sehr weitergeholfen. Und hast gesagt, so nach einem Jahr war dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt fühle ich mich sicher, jetzt fühle ich mich wohl. Es passen meine Rituale für diese Rolle. Mhm. Wie ging es dann für dich weiter?
Ja, für mich ging es dann noch weiter mit den nächsten Verantwortlichkeiten. Also ich durfte dann verschiedene Länder aufbauen. Beispielsweise Polen waren wir dann aktiv, eigenes Team dort installiert, eigene Struktur aufgebaut. Das ist uns gut gelungen. Wir haben dort auch wunderbare Menschen kennengelernt und haben ein Land sehr erfolgreich bearbeiten dürfen. Und dann war es so, wie es oft in meiner Karriere war, ich wurde dann also wieder von meiner Vertriebsleitung angesprochen, können wir denn das von Polen jetzt nicht übertragen auf das Baltikum? Und ich muss gestehen, ich war eigentlich immer in Geografie ganz gut, aber ich musste dann nachschauen, was ist denn eigentlich das Baltikum? Und habe dann gelernt, ja, da gibt es Litauen, Lettland und Estland, drei wunderschöne Staaten im Norden von Europa. Und dann haben wir also auch Lettland, Litauen und Estland aufgebaut als Baltikum. Ich habe mir dann zu dem Zeitpunkt natürlich dann auch Kollegen aus meinem Team mit rangezogen, die da auch mich unterstützt haben. Und dann ging das auch noch weiter in die Länder Tschechien, Ungarn und Slowakei. Also zum Schluss waren es dann 10 europäische Länder. Und 2018 herum wurde ich dann auch Geschäftsführer von diesen einzelnen Landesgesellschaften. Und dann kam natürlich nochmal die nächste Verantwortung dazu. Personal, Marketing, Vertrieb, Budgetierung, Produktionsplanung. Also es war dann schon ein anständiger Rucksack.
Mhm. Jetzt wurde ja mitgeteilt, dass welches Unternehmen es war, fällt einem ja sofort ein, ihr habt ja einen riesengroßen dänischen Konkurrenten gehabt. Ja. Hat das immer so mitgeschwebt in deiner Tätigkeit, also auch dieses Konkurrenzdenken?
Ja, absolut. Also das war natürlich der große Player, der auch mal salopp gesagt einen ganz, ganz tollen Job macht und wo wir uns natürlich auch immer orientiert haben. Was macht der Mitbewerber? Wir haben natürlich auch an die Branche allgemein uns immer angeschaut. Und aber der große Mitbewerber hat natürlich auch ganz andere Zielgruppen, die wir gar nicht hatten, ja, und gar nicht haben. Und natürlich haben wir uns immer gut beäugt und angeschaut, was der eine oder andere tut. Das ist ganz normal in dem Business, dass man da auch Dinge ableitet. Und normal ist es auch und war es auch, dass wenn man sich trifft, sei es auf der Messe, bei Kundenveranstaltungen, wir haben auch ganz normal miteinander gesprochen.
Inwieweit hat dann diese Konkurrenzsituation, auch wenn man sich immer wieder miteinander ja gut austauschen konnte, wie weit gab es da einen Druck in deinem Job? Also hat das, hast du gesagt, anfangs Vertriebsleitung Europa, dann irgendwann Polen aufgebaut, dann irgendwann Baltikum, dann irgendwann Geschäftsführung. Ich kann mir vorstellen, dann wird der Druck, der von oben kommt, Gesellschafterkreise gab es ja eigentlich nicht, gab ja einen Gesellschafter.
Ja, das war ja ein inhabergeführtes Unternehmen. Das heißt, es gab also einen Menschen, der gesagt hat, wie die Richtung bestimmt wird. Nach seinem Tod ist dann daraus eine Stiftung gegründet worden. Also auch da sehr weitblickend. Wir kommen zum Schlusspunkt dann nochmal in Richtung zukunftsorientiertes Denken. Das spielt da auch so ein bisschen eine Rolle in dem Unternehmen und auch dann letztendlich in meiner eigenen Entscheidung. Aber ohne vorzugreifen, man war natürlich immer in der Situation, wo man auf Marktanteile schaut, wo man auf Kampagnen schaut und immer wieder auch guckt, wie sind die eigenen Produkte, wie sind die aufgestellt, was bekommen wir für ein Feedback von den Kunden, was sagen unsere Handelspartner. Also das war eigentlich ein tagtäglich gelebter Prozess.
Also ich stelle mir das ja auch so ein bisschen vor wie bei so einem Fußballtrainer. Ne? Also wenn es dann die Mannschaft nicht funktioniert, die Zahlen, das Ergebnis nicht stimmt, dann ist man da wahrscheinlich auch relativ schnell auf einer anderen Position.
Ja, das ist so. So schnell wie beim Fußball war es dann nicht. Da sprechen ja die 32 Jahre dafür. Aber es ist schon richtig, Christoph, man musste natürlich auch, oder ich musste auch mit meinem Team, also das ist mir auch immer wichtig und das ist auch nicht so dahingesagt, man ist nur so erfolgreich wie das Team. Und ich kann da rückblickend immer wieder sagen, ich bin da auch sehr dankbar drüber. Ich war da mit tollen Mitstreitern und auch Mitstreiterinnen unterwegs und wir haben eigentlich alle das gleiche Ziel verfolgt und haben auch das mit sehr viel Ehrgeiz gemacht. Und ja, es gab natürlich auch Entscheidungen, die man treffen musste, wenn es Mitarbeiter gab, die jetzt nicht so die Performance hatten. Ja. Und es gibt auch im Außendienst immer wieder mal den einen oder anderen, der seine eigene Interpretation des Außendienstes hatte. Und da musste man auch Schaden vom Unternehmen fernhalten. Das ist einfach so. Also man musste auch Entscheidungen treffen, die nicht immer leicht gefallen sind.
Ja. Und ihr habt dort Ziele von oben gesteckt gekriegt oder durftet ihr euch eure Ziele selbst stecken?
Naja, das war eigentlich ein Prozess, wo wir uns angenähert haben. man war ja in der Lage, schon seine Vertriebsregionen zu planen und wir haben immer von Bottom-up gesprochen. Also natürlich haben wir das auf einer Kundenebene hochgebrochen, hochgerechnet. Haben dann auch alle Beteiligten mit ins Boot geholt. Also der Außendienst in seinem Gebiet über den Verkaufsleiter, über den Key-Accounter, hat dann eine Jahresplanung gemacht, die wir dann im Vertriebsteam, in der Vertriebsleitung zusammengefasst haben. Und dann ging das in die Abstimmung mit dem jeweiligen Vorstand.
Und ist es dir dann tatsächlich gelungen, Freitag Nachmittag, Abend, irgendwann, wenn dann mal Feierabend von der Woche war, diese ganzen Themen auch hinter dir zu lassen? Oder hast du die eigentlich ins Wochenende mitgeschleppt?
Ich habe die in der Tat schon mitgenommen ins Wochenende. Und Das ist vielleicht so ein bisschen das Thema Akzeptanz bei der Resilienz. Und ich habe mich damit aber nie schwer getan. Also ich gebe schon zu, es gab manchmal Themen, die einen mehr oder weniger beschäftigt haben. Aber das geht ja allen Menschen so, sei es ein beruflicher oder privater Kontext, dass man Dinge einfach mitnimmt und drüber nachdenkt. Und die Frage ist immer nur, wie man dann damit umgeht und wie man mit Belastungen umgeht und wie man letzten Endes Dinge auch akzeptiert. Und akzeptieren heißt ja nicht einfach nur hinnehmen, sondern gutheißen und damit aktiv umgehen. Und das ist mir in den meisten Fällen immer schon ganz gut gelungen, weil ich immer abgewogen habe und habe gesagt, okay, ich habe die Verantwortung, ich habe auch Personalverantwortung, ich muss Entscheidungen treffen und ich kenne eigentlich niemanden, der dann komplett abschalten kann, weil die Aufgabe war schon so, auch im Urlaub, und da gibt es ja wieder die Parallelen zum Gründer und zum Unternehmer, auch im Urlaub ist man Unternehmer und Gründer oder auch in der Freizeit. Und deswegen habe ich eigentlich nicht die Vita eines, ich sag mal, ohne despektierlich zu klingen, nicht die Vita eines normalen Angestellten 9-to-5, sondern ich musste mich und habe mich auch immer gerne in meiner Freizeit damit beschäftigt und habe Dinge angenommen, habe über Dinge nachgedacht. Und da ist dieser Aspekt, das nicht als Last und als unangenehm zu sehen, extrem hilfreich, weil es hat mir schlichtweg Spaß gemacht. Natürlich mit Einschränkungen, und natürlich hat man auch mal gesagt, ich habe jetzt gerade keine Lust dazu, aber es ist extrem wichtig und hilfreich, dieses Verschwinden von den typischen Grenzen zuzulassen. Es gibt genug Berufsbilder, wo das schon immer so war. Ja. Auch keine neue Erfindung. Work-Life-Balance ist auch keine neue Erfindung. Es ist nur eine Frage, wie man damit umgeht. Und dann lebt es sich auch einfach leichter.
Das heißt, Verschwinden von Grenzen heißt für dich, das sozusagen eher fließender zu sehen, anstatt zu sagen, ich bin jetzt als Gründer selbstständig, aber wenn um 17 Uhr Feierabend ist, ist auch um 17 Uhr mal Feierabend und ich versuche meine Arbeit im Büro zu lassen.
Das wäre der Idealfall, und so sollte es ja auch sein, dass man sich einfach auch die Freiräume schafft. Und so wie du es vorhin auch geschildert hast, über die verschiedenen Modelle, die es jetzt gibt und die auch mittlerweile akzeptiert werden, das ist ja auch legitim. Und man muss nicht, das ist auch ein bisschen der Irrglaube, dieses Selbst und ständig, ne? Das ist ein schönes Wortspiel, das trifft gewisserweise zu, ich sage jetzt mal bezogen auf den Kopf, aber man muss nicht immer die physische Anwesenheit haben, man muss nicht immer die Präsenz haben, man kann viele Dinge mittlerweile heute in der modernen Welt auch remote gestalten. Und man sollte sich und man muss sich auch Auszeiten nehmen. Der eine mehr, der andere weniger. Das ist völlig legitim. Und das ist, glaube ich, heute in der beschleunigten Welt, in der wir leben, wichtiger denn je.
Wichtiger und schwieriger, glaube ich. Also es ist ja tatsächlich so, du kannst ja heute mit dem Laptop, wir erleben es ja bei unseren Gründern, wir erleben es ja an uns selbst auch, du kannst heute mit dem Laptop von überall aus arbeiten. Damit verschwindet natürlich diese Grenze auch. Also es ist mittlerweile auch bisschen zu einer Gewohnheit geworden, zu sagen, okay, ich nehme zur Sicherheit mal den Laptop mit in den Urlaub, damit dann eben, wenn irgendwas doch schief läuft, ich im Zweifel noch was tun kann. Damit ist man halt irgendwie so ein bisschen auch dabei. Die E-Mails kommen vielleicht doch aufs Handy, obwohl man das eigentlich nicht wollte. Ich glaube, in der heutigen Welt verschwimmt das sehr stark, aber es bringt dir natürlich viele Chancen. Also wir haben viele Gründer, die sagen, hey, es ist total genial für mich, ortsunabhängig zu arbeiten, absolut, weil ich eben im Sommer 3 Monate in Portugal sein kann. Und wenn die Wellen gut sind, um bei dem Klischee zu bleiben, dann gehe ich halt heute Vormittag surfen und arbeite heute Nachmittag. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann bleibe ich halt in meinem Camper sitzen und arbeite hier weiter. Und also ich selber habe ja letztes Jahr, haben wir auch eine 3-monatige Familienzeitreise gemacht. Währenddessen ich auch einfach von, und das geht überraschenderweise, selbst von Serbien oder sonst wo auf dem Campingplatz, irgendwo kriegt man immer Internet, ja, man auch arbeiten kann. Und das finde ich ist natürlich eine geniale Freiheit, die ich früher, als ich als Unternehmer, der klassische Firmeninhaber war, am besten mit der Villa auf dem Betriebsgrundstück am Werk. Da musste ich natürlich physisch in meinem Unternehmen anwesend sein.
Ja. Ja. Naja, und wenn man sich, um mal bei diesem Bild zu bleiben, die Unternehmer von früher anschaut, mit ihrer großen Villa. Die haben es aber auch sehr gut verstanden, ihre Freizeit entsprechend zu gestalten. Waren interessiert, waren engagiert gesellschaftlich und waren teilweise Kunstmäzene. Also da wird auch oft so ein Bild projiziert, dass sie die Workaholics waren. Die haben auch eine gute Balance schon damals gefunden, also eine Vielzahl, meine ich mal zu vermuten und zu sagen.
Ja, mit Sicherheit. Und wenn ich mir heute angucke, was es alles an Netzwerkveranstaltungen und Co. gibt, wo man sagt, das wird ja häufig auch, sage ich mal jetzt, das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Wir selber sind in Unternehmernetzwerken, wo wir einmal die Woche mit anderen Unternehmensinhabern frühstücken gehen und Geschäftsempfehlungen miteinander austauschen. Natürlich ist das, auch wenn ich da einen Teil meiner Vertriebsarbeit schon getan habe, aber natürlich ist einer der angenehmen Punkte, einmal die Woche in einem Hotel zu frühstücken und nicht zu Hause mir mein Müsli zurecht mixen zu müssen.
Absolut.
Und ich glaube, das ist einer der Vorteile als Unternehmer. Aber die spannende Frage ist, wie kriegt man denn, wenn denn mal so eine Trennung scharf kommen soll, zwischen das ist jetzt Firma, das ist jetzt privat, wie kriegt man das denn am besten hin?
Naja, ich habe, das trainiert man sich auch ein Stück weit an. Das ist auch ein Prozess, wo man abwägen muss, wie im normalen Leben auch Prioritäten setzen. Was ist wann wichtig? Und man kann sich auch Freiräume schaffen, indem man gut kommuniziert. Ich meine damit nicht auf jeden Anruf oder jede E-Mail sofort reagieren zu müssen, sie aber auch nicht einfach unbeantwortet zu lassen. Also das ist so ein bisschen meine Erfahrung, wenn wirklich was Dringendes reinkam, meine Kunden und auch meine Mitarbeiter und mein ganzes Umfeld wusste immer, dass ich mich melde und dass ich mich auch relativ schnell melde und auch vielleicht auch erstmal nur mit einer Zwischenmeldung und sage, ich kümmere mich drum, ist in Arbeit. Und dann ist erstmal der Druck rausgenommen, der Druck für den Kunden nachzufragen, unzuverlässig einen einschätzen zu wollen, zu sagen, ja, da meldet sich niemand. Und man selbst gibt sich dann nochmal die Ruhe und kann dann eben für die benötigte Zeit, Freizeit, Urlaub oder was auch immer abtauchen. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, sauber und zuverlässig kommunizieren. Und aus meiner Sicht hat sich in den letzten Jahren auch etwas geändert, so in der Wahrnehmung. Ich sag mal, vor 5, 6, 10 Jahren war es schick, immer erreichbar zu sein. Da galt das en vogue und da warst du nur der erfolgreiche Unternehmer oder Manager, wenn du immer erfolgreich warst. Das hat sich gewandelt und das ist gut. Das hat sich dahingehend gewandelt, dass viele sagen, nee, wir haben ja noch ein Privatleben. Und rufen Sie zurück, wenn es bei Ihnen passt oder schauen Sie sich es in Ruhe an. Und das habe ich immer schon versucht, aktiv für mich selbst zu kommunizieren, an den Kunden zu kommunizieren. Und dann nimmt man einfach automatisch den Druck raus. Und damit hat es eigentlich immer gut funktioniert.
Ja. Also muss sagen, so eine der Lektionen, die ich gelernt habe. Wir haben am Anfang unsere Handynummern auf die Visitenkarten gedruckt und gesagt, ach, wozu brauchst du jetzt eine dienstliche und eine private? Ja. Du willst ja, wenn der Kunde anruft, willst du ja da sein. Du brauchst ja die Kunden auch und alles Mögliche. Und dann war eine der Erfahrungen, wenn die Handynummer einmal im Umlauf ist, kriegst du die nicht mehr raus. Und das ist eine relativ schwierige Umerziehungsarbeit. Und ich merke das in den Coachings bei uns auch, wenn ich die Kunden in der Finanzplanung frage, ich sage, sollen wir jetzt gleich noch ein betriebliches Handy einplanen oder zumindest halt einen Tarif. Das ist ja heute mit eSIM, kann ich ja zwei SIM-Karten drin haben und so weiter machen. Die meisten darüber immer nachdenken. Ich sage, überlegt euch das gut, ob ihr das wirklich wollt. Ihr könnt ja, wenn es eine andere Nummer ist, ist es immer deine Macht, dass du es abschalten kannst. Du musst das
absolut.
Du kannst ja die ersten Jahre 24/7 erreichbar sein, vollkommen in Ordnung. Aber du kannst danach noch entscheiden. Und was ich auch bei mir merke mit Kommunikation ist zum Beispiel das Thema, ich gebe mittlerweile ganz klar heraus, dass ich sage, liebe geschäftlichen Kontakte, WhatsApp ist für mich ein privater Kanal. Ich akzeptiere das nicht, wenn ihr mir Sachen über WhatsApp zum Beispiel schickt, wie auch immer ihr da in meinen WhatsApp-Kanal gekommen seid, aber die Kunden werden ja kreativ. Könnt ihr nicht davon ausgehen, dass ich das gelesen habe, weil für mich zum Beispiel das Problem ist, ich sage, ich kann da unbequem auf ungelesen markieren, das geht in irgendwelchen Freundesgruppen und was so alles existiert, geht das alles mit unter und ich mag diese Vermischung nicht, deswegen sage ich immer so, liebe Kunden, liebe Geschäftspartner, was ihr mir auf WhatsApp schickt, ist für mich nicht existent. Ihr könnt Glück haben, dass ich es lese, aber es zählt nicht. Wenn ihr mich erreichen wollt, ihr habt eine Telefonnummer, ihr habt eine E-Mail-Adresse. Wir stellen als Firma genug andere Kanäle zur Verfügung. Dort könnt ihr uns kontaktieren, dann kommt es auch bei mir an. Aber nicht Sonnabend 23 Uhr eine WhatsApp.
Nee, Christoph, bin ich bei dir. Das ist absolut auch, wie ich schon sagte, eine gewisse Entwicklung. Ich habe am Anfang zugegebenermaßen auch in diesen ersten Jahren in der Vertriebsleitung den Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich immer erreichbar sein, für jeden erreichbar, für Mitarbeiter, für Kunden. Ich habe das so weit getrieben, dass ich auch im Urlaub per Mail erreichbar war, also auch in meiner E-Mail noch nicht mal eine Abwesenheitsmail eingestellt hatte. Und das habe ich dann aber auch mit Hilfe von Kollegen gut umgesetzt und anders installiert, dass dann ein Hinweis kam, ja, ich bin im Urlaub und in dringenden Fällen bitte an die Assistenz wenden. Und das hat alles gut funktioniert. Und ich hatte ja schon in der zweiten Folge, glaube ich, über meinen befreundeten Unternehmer gesprochen, der seit über 30 Jahren da erfolgreich ist. Und der hat beispielsweise ganz stringent gesagt, er macht Urlaub und dann ist er auch nicht erreichbar. Und er hat auch niemanden, der bei ihm im Büro sitzt, weil er ist Einzelkämpfer. Und es funktioniert auch. Er hat, seine Kunden wissen das. Ich will jetzt nicht sagen, Kunden erzogen, das klingt immer komisch.
Doch,
aber seine genau Kunden akzeptieren das. Und die wissen auch, dass wenn jetzt wirklich irgendwas ganz Schlimmes brennt, der ist in der IT-Branche, wenn ein Server abgestürzt ist, dann können sie ihn auch auf dem Handy anrufen. Aber das machen sie eigentlich ganz selten, wirklich nur, wenn was passiert. Und da gibt es einen Notfallplan. Und er ist wirklich in der Lage, da habe ich ihn immer ein bisschen beneidet über seine Gradlinigkeit, wie er die Dinge aufgesetzt hat, weil er es eben auch von Anfang an so gemacht hat. Und wenn er 3 Wochen in Urlaub geht, ist er 3 Wochen im Urlaub. Und das Business läuft im Hintergrund trotzdem weiter, weil er hat seine Kunden vorher informiert. Wichtige Projekte sind abgeschlossen. Es ist nichts offen, was ihn belastet. Und dann fängt er nach 3 Wochen wieder an.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema Planung, Vorsorge, Vorbereitung.
Genau.
Wo du gesagt hast, das hat dir schon im Außendienst die Sicherheit gegeben, genau. Ist, glaube ich, auch einer der Resilienzfaktoren, zu sagen, wenn ich mich entsprechend vorbereite, wenn ich die Szenarien vorher durchdenke, kann eigentlich nichts mehr passieren.
Mhm, absolut.
Thomas, jetzt hast du immer wieder neue Sachen draufgekriegt, in der Rolle gewachsen. Natürlich hat man da ganz viele Kollegen und ein Team, die einem bei der Umsetzung absolut auch helfen. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, wahrscheinlich ist das Stresslevel, der Anforderungskatalog an dich mit jeder neuen Rolle auch immer mehr gestiegen. Mhm. Hattest du dann, also beim ersten Mal hast du gesagt, dann bin ich zum Vertriebsleiter geworden und dachte erst, oh, das ist jetzt was völlig Neues. Wie war das dann bei den weiteren Rollen, die oben drauf kamen? War das wieder so oder hast du dann irgendwann gemerkt, na gut, eigentlich habe ich meine Strategien, wie ich mit den neuen Anforderungen umgehen kann?
Naja, man ist eigentlich zweigeteilt zu sehen. Man greift natürlich immer stärker auf Erfahrung zurück. Was ich selbst bei mir gemerkt habe, was manche von außen gar nicht so vermutet haben. Ich habe dann auch so, wir sprachen ja auch oft über Rituale, auch wenn die Aufgaben größer wurden oder auch manchmal kniffliger, habe ich mich dann immer zurückbesonnen und habe gesagt, tief durchatmen. Ist ja auch so eine Übung, die man immer mal machen kann, dass man sagt, wo stand ich schon mal vor schwierigen Aufgaben? Wie habe ich die bewältigt? Ja, ich habe sie bewältigt, um sich damit auch eine gewisse Zuversicht wieder selbst zu geben und eine gewisse Ruhe reinzubringen. Und das habe ich immer wieder gemacht und das ist mir auch gelungen. Und dann habe ich natürlich auch durch mein Umfeld, durch Mitarbeiter, durch Kollegen, auch durch offen sein. Also ich hab mich auch immer schon orientiert, habe viel gelesen, auch in der Fachpresse, Wirtschaftszeitschriften, dass man einfach merkt, wie verändern sich Dinge, wie verändern sich Arbeitsabläufe, um sich auch immer neu aufzustellen. Und was ich auch lernen musste, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, das ist das Delegieren, dass man dann einfach auch erkennt, es geht auch ohne einen oder es sollte im besten Fall auch ohne einen sein. Das ist das Thema Urlaub, was wir gerade hatten, dass man einfach entspannt wegfährt. Und ich hatte da wirklich Top-Kollegen, die mir den Rücken freigehalten haben und die einfach gesagt haben, nee, komm, er ist jetzt im Urlaub, das kriegen wir auch mal so über die Bühne. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Prozess in der Phase, wo es immer mehr wird, abzugeben. Mhm. Das konnte ich früher nicht, weil ich auch mir da so ein bisschen immer oft selbst im Weg stand. Ich will es ja genau machen, nur ich kann es richtig. Aber das ist ein Irrglaube und das ist auch eine gewisse Kunst, auch für Unternehmer, die dann vielleicht mal, wenn auch erstmal kleine Dinge nach außen geben, sei es die Buchhaltung oder sie haben mal jemanden, der das Marketing macht, da muss man auch das oder sollte das Vertrauen haben und sind wir wieder bei der Fehlerkultur und anderen Dingen, dass man einfach sagt, ja, es geht um die Entlastung und es geht auch darum, das nächste Level zu erreichen. Und das kann ich nur, wenn ich einen Unterbau schaffe.
Ja. Weil auch dein Tag hat ja am Ende nur 24 Stunden.
Genau.
Du kannst ja nicht einfach immer mehr machen, sondern musst es halt anders angehen. Das ist ja das Spannende, wo ich immer sage, da wird dann aus dem Gründer und aus dem Selbstständigen irgendwann der Unternehmer, wenn er eben an den Punkt kommt zu sagen, ich schaffe es jetzt eben nicht alles allein, ich muss jetzt überlegen, wie kann ich das Ganze hier orchestrieren, dass es sozusagen vernünftig läuft. Apropos orchestrieren, es war ja bei dir dann irgendwann auch so ein Wendepunkt, Knackpunkt irgendwann mal, also immer mehr Positionen obendrauf, jetzt hast du vorhin verraten, der Gründer ist dann irgendwann verstorben, dann gab es ein paar Veränderungen und du sitzt ja heute jetzt hier als selbstständiger Coach, das heißt, du bist ja offensichtlich nicht mehr bei Playmobil. Mhm. Was waren so die Punkte, die dich auf deiner eigentlich immer weiter nach oben führenden Karriereleiter irgendwann gesagt haben, jetzt bin ich so weit oben, ich muss mal springen?
Das war wieder erwarten ein relativ schneller Prozess, den ich mir viele Jahre und Jahrzehnte gar nicht vorstellen konnte, weil dieses gesamte Umfeld, in dem ich lebte, war definiert. Man definiert sich ja auch in großen Teilen über seine Arbeit, über seinen Erfolg. Das sind ja auch so Mechaniken, die einen da so ein bisschen antreiben. Und ich habe gar nicht bewusst auf irgendeinen Punkt hingearbeitet. Ich habe aber gemerkt, dass durch viele Einflüsse ein Prozess bei mir im Kopf stattfindet, der sagt, so langsam sollte man sich mal mit der nächsten Stufe der Zukunft beschäftigen und der eigenen Zukunft, des eigenen Arbeitslebens, der eigenen Phase, wo es vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Und das begann eigentlich bei mir so 2023. Man kann das gar nicht so fixieren auf irgendeinen ganz bestimmten Zeitraum. Ich habe nur gemerkt, dass sich eben vieles verändert. Es hat sich in der gesamten Branche viel verändert. Es hat sich ein komplettes Spielverhalten der Kinder verändert. Ja. Corona hat dort auch vieles komplett auf den Kopf gestellt und durcheinander gebracht. Und die Handelslandschaft zentralisierte sich mehr und mehr. Und da wuchs über, ja, ich sage mal, das ist ein Prozess von Wochen, Monaten, wuchs bei mir mal so eine Überlegung, wo ich gesagt habe, nicht um zu sagen, wenn es am schönsten ist, höre ich auf, aber irgendwie ist das so trotzdem so ganz tief mit drin gewesen. Und natürlich gab es bei uns auch im Unternehmen dann wirtschaftliche Rahmenbedingungen, wo man sich neu aufstellen musste, wo man gesagt hat, kommen wir denn auch mit dem demografischen Wandel weiterhin zurecht? Also eine Vielzahl von Dingen, die ich natürlich permanent auch vor mir sah, in Fakten, in Daten. Und da reifte so ein bisschen der Entschluss, der war, das gebe ich gerne zu, der war noch etwas, noch nicht so ganz sauber ausformuliert. Ich habe aber eins gemacht, ich habe mich zu dem Zeitpunkt das erste Mal ein bisschen stärker mit Resilienz beschäftigt. Wir hatten eingangs gesagt, das war mal ganz am Anfang, 2008.
Mal im Radio gehört.
Genau, mal im Radio gehört. Dann habe ich mal das ein oder andere Buch gelesen. Und das hat mich aber während dieser ganzen Phase, in diesen ganzen Jahren immer begleitet. Und ich habe gemerkt, ich habe das fast im Unterbewusstsein, habe ich vieles so gemacht, wo ich gemerkt habe, oh, das war gut, das hat mir gut getan, damit komme ich zurecht. Und dann habe ich gedacht, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, mache ich mal eins. Das klingt jetzt auch so ein bisschen nach, ja, das machen die Manager so. Ich habe mal 3 Tage eine Auszeit genommen und bin in ein Kloster gegangen. In ein Kloster in Thüringen. Ich habe das bewusst gemacht, sollte auch in meiner Nähe sein, wo ich aufgewachsen bin. Und habe dort einen Workshop gebucht, Resilienz-Workshop, der ganz interessant klang. Und habe mich dann auch darauf eingelassen. Habe dort einen Coach kennengelernt, der auch eine ganz tolle Vita hat. Also der hat mal Betriebswirtschaft in Süddeutschland studiert. Dann komplett umgeschwenkt auf Theologie, dann war er Notfallseelsorger. Und das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gedacht habe, toll, ich habe mich auch mit ihm sofort gut verstanden. Wir haben die 2 Tage auch viele einzelne Gespräche geführt, sehr privat auch. Und das war so ein Impuls, wo ich gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen, mal in meinem nächsten Leben, so habe ich es für mich damals noch formuliert, in meinem nächsten Leben mal irgendetwas zu machen. Das war auch noch so ganz vage formuliert, irgendetwas mit Resilienz, irgendetwas mit Menschen ein bisschen was mit auf den Lebensweg mitgeben. Mit Zahlen habe ich mich gern beschäftigt. Und dann kam ich von diesem Workshop zurück. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Ich war da im Nachhinein selber ein bisschen erschrocken, wie schnell, aber das war dann innerhalb eines halben Jahres, habe ich mich dann entschieden, bei dem Unternehmen auszusteigen, habe dann mit dem Aufsichtsrat auch gesprochen und hatte dort über Jahrzehnte auch immer ein gutes Verhältnis. Und wir haben dort ein gutes Paket geschnürt und ich bin dann im Frühjahr 24 ausgestiegen. Ja. Habe dann gleich nochmal einen Resilienz-Nachfolge-Workshop drangehangen, habe mich dann zum Resilienz-Guide ausbilden lassen. Einfach auch nur erstmal für mich, weil mich das Thema so schon angesprochen hat. Und dann ist eigentlich eins geschehen, was das Leben immer so ein bisschen schreibt. Wenn man aktiv ist, wenn man so ein bisschen um sich rumschaut, wenn man auch Kontakte zulässt, wenn man offen ist, dann entwickeln sich so ein bisschen wie von Geisterhand auf einmal neue Ideen. Und der damalige Coach hat dann gesagt, Mensch Thomas, da gibt es in Dresden 2 Menschen, die haben die Avalia und die haben eine Unternehmensberatung und die machen Existenzgründung. Und was du mir alles erzählt hast, du wirst dort hinpassen. Ja, und der Rest ist eigentlich Geschichte. Dann haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Wir saßen vor 2 Jahren bei dir, bei euch hier im Garten, haben das erste Gespräch geführt. Und dann habe ich meine kleine eigene Firma gegründet, bin also auch Gründer geworden und auch nicht frei von den üblichen Überlegungen, Zwängen, ich sage auch mal ganz offen, ja, auch Ängsten, schaffe ich das? Und dann haben mir eigentlich all diese Dinge wieder geholfen, die ich so die letzten Jahrzehnte erlebt habe. Und mit Zahlen kann ich ganz gut umgehen und ein bisschen Vertrieb und Marketing beherrsche ich auch. Und dann habe ich wiederum eins gemerkt, es macht einfach ein Riesenspaß und man hat ein selbstbestimmtes Leben und ich arbeite heute auch wieder viel und gern. Und das war so das Thema für mich, das ist auch tatsächlich ein Resilienzthema, zukunftsorientiertes Denken. Ist extrem wichtig und das habe ich auch, ich habe mich nicht hingesetzt und habe gesagt, ich muss jetzt Resilienz.x abarbeiten, zukunftsorientiertes Denken. Nein, ich habe einfach gemerkt, 32 Jahre in einem großen Konzern sind toll. Ich bin da sehr dankbar. Ich habe extrem viel gelernt, die Welt gesehen oder einen großen Teil. Und jetzt muss ich die nächste Stufe zünden. Aber das habe ich für mich gemacht. Man muss wach sein, man muss die Augen offen halten und dann ergeben sich viele Dinge. Und das kann ich auch nur, um das auf den Gründer mal so ein bisschen zu projizieren, auch nur jeden Gründer ans Herz oder Gründerin auch ans Herz legen. Dieses zukunftsorientierte Denken, das hört sich jetzt sehr plakativ an. Aber das ist allein schon die Tatsache, dass man sich mit seiner Dienstleistung beschäftigt. Was sind Trends?
Ja.
Was muss ich vielleicht morgen machen? Brauche ich, wie wir es vorhin gesagt haben, brauche ich Mitarbeiter als Entlastung? Also immer versuchen, diesen nächsten Schritt schon zu denken. Das sehe ich für Gründer ganz wichtig. Und im Privaten ist das genauso. Und da habe ich mir das eigene Beispiel so ein bisschen gesetzt. Mhm.
Das Spannende ist ja, du hast ja gesagt, es gab gar nicht so diesen einen Knackpunkt am Ende. Das ist ja so das Spannende, ne? Dass man immer sagt, Mensch, irgendwie in allen großen Storys gibt es häufig so ein Szenario, eine Katastrophe, irgendwas, was man für einen Film bräuchte, damit es spannend wird. Dann hast du ja gesagt, das war einfach, irgendwann war die Erkenntnis da. Mhm. Du hast die Zahlen, Daten, Fakten monatelang auf dem Tisch und irgendwann hast du drauf geguckt und festgestellt, so, jetzt müssen wir was ändern. Mhm. Das sehe ich ja für die Gründer auch als ganz wichtigen Punkt immer, dass die sagen, die Leute kommen mal zu mir und sagen immer, Mensch, Christoph, ich will mich gerne selbstständig machen, aber ich brauche die Knalleridee. Mhm. Ich würde gerne selbstständig sein, ich habe aber nicht diese Knalleridee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein neues Facebook aufmache oder was weiß ich was, wo ich immer sage, nee, an sich ist es egal, die Idee kann es schon geben, das muss nicht neu sein. Du musst für dich nur erkennen an der Stelle, glaubst du, dass du hier etwas anders oder besser machen kannst, als es bis jetzt passiert ist? Und glaubst du, dass sich hier was verändern wird? Und dann ist der Punkt für dich genau der richtige, jetzt in diese Situation einzusteigen. Ohne, wir starten mit Riesenfabrik, wir starten mit toller Idee, alles wird innovativ. Wir müssen in der heutigen Zeit gesprochen, wir haben die nächste Super-KI erfunden. Und das, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen so ein Grundpfeiler mit in der Resilienz, zu sagen, einfach wachsam und offen zu sein für die Dinge, die da passieren und sowieso kommen.
Absolut. Absolut. Und oftmals ist es ja, also ich habe ja jetzt auch schon einige Gründer begleiten dürfen, oftmals ist es ja so, dass das genauso entsteht, wie du es gesagt hast. Das ist ja nicht der Geistesblitz über Nacht, sondern das ist ja auch ein Prozess, der bei den Gründern lange Zeit schon präsent ist im Kopf und durchgespielt wird und simuliert wird. Und einige, die ich tatsächlich hatte, die haben ihr Business auch schon parallel zum Angestelltenverhältnis aufgebaut. Ja. Und natürlich in Abstimmung und auch einer vertraglichen Freigabe des Arbeitgebers und haben dann das vielleicht am Anfang so ein bisschen als Hobby gemacht, als Spaß. Dann ist immer mehr entstanden und dann haben sie Sicherheit gewonnen und dann haben sie gemerkt, nee, das liegt mir und jetzt wage ich den Absprung. Es waren die ersten Zahlen so ein bisschen auch kalkulierbar und einschätzbar. Das ist natürlich ein sehr komfortabler Weg auch so zu gehen. Ich glaube, viele gehen den Weg so in der Form.
Das zeigen ja auch die Zahlen. Ne? Also der letzte Gründungsmonitor zeigt, dass wir einen sehr starken Anstieg bei den Gründungen haben, aber vor allem eben auch in den Nebenerwerbsgründungen. Also das ist schon, das merken auch wir, sehr viele Gründer bei uns aufschlagen, die sagen, ich habe das jetzt schon 2, 3, 4 Jahre im Nebenerwerb gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, würde ich gerne damit durchstarten. Und ich starte eben nicht ganz nackig, sondern ich habe meine Erfahrung, ich habe schon erste Kunden. Das Risiko ist vielleicht ein bisschen minimiert dadurch und jetzt bin ich an dem Punkt, das mal größer und anders zu denken.
Also bei mir war es in der Tat vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher, weil es dann doch so ein vermeintlich harter Cut war. Aber da steckt natürlich auch jahrelanges Überlegen dahinter, vielleicht unbewusst, ne? Was mich so ein bisschen im Hinterkopf umgetrieben hat. Dazu kam auch in der Tat auch ein paar private Überlegungen. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt über 80. Man wusste, dass da auch wenig Zeit füreinander bleibt, sich zu sehen und vielleicht noch mal so ein paar Dinge zu reflektieren. Und dann ist ja auch die, zumindest in meiner Situation, diese 32 Jahre extrem lange Zeit. Ja. So eine Erwerbsbiografie haben ja wenig Menschen in der heutigen Zeit. Und wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt nicht in der Situation sein, wo ich dann so einen harten Rentencut habe oder aus irgendwelchen anderen Gründen eine Trennung mit dem Unternehmen stattfindet. Ich wollte es selbstbestimmt machen. Ich wollte es einfach selbstbestimmt tun zu dem Zeitpunkt, wann ich das möchte. Und das hat mir auch ein Aspekt eigentlich mitgegeben, dass ich mit großer Dankbarkeit auf diese Jahre zurückschaue und voller Erwartung und Freude und Motivation die neuen Dinge angehe. Und das empfinde ich als Geschenk. Und das, da ist man selber verantwortlich dafür, in den meisten Fällen, wenn man so steuern kann. Und ich sehe diesen Aspekt in der Resilienz, also dieses zukunftsorientiert, das ist altersunabhängig. Ne? Das ja. gilt auch schon für die 15-Jährigen oder für die 18-Jährigen. Welchen Job, welcher Ausbildungsweg gehen Sie? Wo wollen Sie später mal hin? Also dieses Offensein und immer schauen, bin ich auf dem richtigen Weg? Was kann ich vielleicht noch für Dinge im Leben umsetzen? Und ganz entscheidend halte ich diese Thematik Zukunftsorientiertheit eben auch im etwas fortgeschritteneren Alter. Also ich möchte mir nicht Menschen vorstellen, die in Rente gehen, ihr ganzes Leben lang sagen, oh, hoffentlich bin ich bald in Rente. Ja, finde ich eine erschreckende Aussage, ne? Die dann sagen, und dann muss ich nicht mehr arbeiten. Also da wird ja so viel impliziert, das Arbeiten ist Last, das macht keinen Spaß. Mit Sicherheit gibt es prekäre Arbeitssituationen, die auch tatsächlich keinen Spaß machen. Das will ich überhaupt nicht, nicht berücksichtigen. Ja. Oder ich sehe aber eben nur, dass man auch in der Lage ist oder in der Lage sein sollte und das riesen Spaß machen kann, dass man vorsorgt, nicht nur finanziell, sondern auch mental. Was mache ich denn später mal? Ne?
Und da vielleicht auch, wir sind ja auch ich mache ja sehr viel Unternehmensnachfolgen in der Beratung auch. Das ist immer eine meiner ersten Themen, wenn es um die Abgabe geht. Ich sage, wie haben Sie sich denn das Leben danach vorgestellt? Genau. Und das wird immer wieder zum Problem, weil die Leute das dann irgendwas da reinsetzen, aber irgendwann ist die Kreuzfahrt gefahren, irgendwann ist der Garten im Schuss. Dann gibt es da auch nichts mehr zu tun. Ich finde das immer wieder höchst spannend. Wir haben das selber vor ein paar Jahren, wo wir das erste Mal Richtung Norwegen auch unterwegs waren. Mhm. Und dann bist du auf der Fähre und du stellst fest, diese ganze Fähre ist voll mit der deutschen Boomer-Generation, der Neurentner mit dem neu gekauften Wohnmobil. Das haben die sich ihr ganzes Leben vorgenommen.
Ja.
Und dann gehen die mit 65, 66, 67 mit diesem Wohnmobil, erste Tour natürlich Richtung Nordkap, und dann stehst du mit den Leuten und triffst die in Norwegen und unterhältst dich und dann sagen die, ja, das ist total toll hier, schade ist nur, dass ich das jetzt mit dem Knie, diese Wanderungen alle nicht mehr schaffe. Wo ich sage, das ja. ist doch total schade, da hast du dein ganzes Leben darauf hingearbeitet.
Ja, ja,
von daher, das sollte man schon noch mal besichtigen. Du hast es jetzt mit dieser Zukunftsorientierung angesprochen und dass das eben nicht nur für die alten Menschen was ist, sondern man eben auch jünger anfangen kann. Also ich habe auch vor ein bisschen längerer Zeit jetzt her einen Kunden begleitet, der war Professor und hatte eine Startup-Idee und hat gesagt, ich mache das jetzt. Mhm. Und dem haben alle in seinem Umfeld und auch ich habe am Anfang gesagt, sag mal, hast du dir das jetzt gut überlegt? Also ich meine, du hast eine Vollverbeamtung, eine hochattraktive Verbeamtung. Und er sagt dann, genau das ist das Problem. Ich kann dir, Christoph, ich kann mich jetzt mit dir hinsetzen, ich kann jetzt ausrechnen, was ich finanziell, bis ich mit 65 oder wann in Ruhestand gehe, was ich bis dahin, kann ich auf den Cent genau ausrechnen, was ich bis dahin verdient habe. Das ist vorgesehen. Es gibt keinen Entwicklungsschritt mehr für mich. Ich kann jetzt mehr Paper rausbringen, ich kann hier noch ein bisschen wissenschaftliche Anerkennung kriegen, aber ansonsten ist dieser Weg komplett vorgegeben. Und das macht mir Angst, da habe ich keine Lust drauf. Und so hat er das, was er erreicht hatte, an den Nagel gehangen, hat sein Startup umgesetzt und gesagt, da habe ich jeden Tag neue Spannung, da kann ich ich sein. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert, ich weiß nicht, was übernächstes Jahr passiert. Aber ich weiß, es läuft definitiv nicht so in den Bahnen, die für mich von außen vorgegeben sind. Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu dir. Viele würden sich ja auch an den Kopf greifen und sagen, Mensch, jetzt hat der Kerl, der hat sein ganzes Leben gearbeitet. Der war erfolgreich, der ist die Karriereleiter hochgekrabbelt, wo viele davon träumen. Die Familie ist dabei sogar nicht mal zum Bruch gegangen, sondern ist sogar auch noch da. Und Freunde hat er auch noch. Was genau geht in dem Kopf vor, zu sagen, jetzt höre ich vorher auf?
Christoph, das ist eine Mischung von vielen. Das ist eine Mischung zwischen einen gewissen Schlusspunkt setzen und sagen, okay, das habe ich jetzt getan. Das ist aber auch die Neugierde, auch noch was Neues nochmal zu machen. Natürlich aus einer komfortablen Situation heraus. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und, aber es ist einfach auch, und das sage ich auch ganz offen, da bin ich aber sicherlich ein Extrembeispiel und schrecke hoffentlich auch keine Gründer ab. Aber ich bin auch ein Stück weit froh, mein selbstbestimmtes Leben wieder zu haben. Weil das war bei mir schon extrem. Also ich bin beispielsweise über viele, viele Jahre Montag um 4 aufgestanden und bin nach Süddeutschland gefahren, war dort um 7 im Büro gesessen und dann begann dann die normale Woche. Und in der Woche war vielleicht Präsenz in der Firma oder ich hatte da auch noch Dienstreisen, natürlich. Und dann bin ich am Freitag zurückgekommen und dann war das Wochenende, wie wir es in den anderen Folgen schon mal hatten, auch durchgetaktet. Ja. Und am Sonntagmittag, das ist auch alles kein Geheimnis, das kostet Kraft, das zehrt an einem. Und am Sonntagmittag habe ich meine Hemden schon wieder ins Auto gehangen und habe mich wieder für den Montag vorbereitet, bin um 9 ins Bett gegangen und um 4 wieder aufgestanden. Und dann bekommt man auch bei aller Motivation und aller Freude einen ganz normalen Impuls irgendwann durch äußere Einflüsse, dass man einfach sagt, nee, komm, jetzt lass ich es mal ein bisschen ruhiger angehen, aber ich falle nicht in ein Loch. Und das gefällt mir sehr gut. Wir haben uns kennengelernt, alles durch Zufall, wie ich es vorhin geschildert habe. Wir haben uns kennengelernt durch meine Gründung, die ich jetzt mit der eigenen Firma vorgenommen habe in Leipzig, hatte ich Kontakt zur IHK bekommen. Jetzt bin ich im Prüfungsausschuss der IHK. Das sind alles Dinge, die habe ich ja vor 2 Jahren gar nicht gewusst. Ne? Aber die habe ich zugelassen, weil ich an Veranstaltungen teilgenommen habe, weil ich nach Dresden gefahren bin. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das war alles richtig. Und da gibt es für mich, das sieht nach außen hin ein bisschen nach Bruch aus, aber ich bin jetzt in einer Situation, wo ich sage, ich hab so eine kleine Tagesstruktur, die ist nicht mehr ganz so anstrengend und ich halte mich fit, geistig, ich beschäftige mich mit neuen Themen, ich kann meine Erfahrungen weitergeben und bin ich sehr froh drüber.
Und ich meine, dein Vorteil ist ja, es wäre ja kein... Also du wärst ja nicht ins Bodenlose durchgerauscht, wenn es nicht geklappt hätte. Dich hätte ja auch 2 Jahre später durchaus wieder jemand angestellt und wieder ins Fahrzeug in den Außendienst gesetzt oder welche Stellung auch immer man dir angeboten
genau.
Es hätte ja an sich, ja. Und das muss man ja den Gründern heute auch sagen, selbst wenn es nicht funktioniert, und wir haben die Folge zum Scheitern dazu, wir haben eine Folge gemacht zu dem Thema, können wir dann auch nochmal verlinken, wie kann ich sowas vorplanen, passiert. Am Ende muss man ja aber auch sagen, den meisten Gründern, selbst wenn die Geschäftsidee aus welchen Gründen noch immer nachher nicht funktioniert, ist ja das Leben nicht zu Ende, sondern so ich kann es ja in das Leben, was ich vorher hatte, mehr oder weniger wieder zurück.
Und da ändert sich, glaube ich, in Deutschland auch etwas. Es gab ja immer so diese Unterschiede zwischen Amerika und Deutschland. Und in Amerika bist du kein Gescheiterter, wenn du irgendwas nicht geschafft hast, sondern dann bist du eher der Pionier, der was versucht hat. Ich glaube, das ändert sich in Deutschland auch. Und da hast du absolut recht, Christoph. Das kann eigentlich nur eine Ermunterung sein, wenn man von seiner Idee und von seinem Tun und von seinen Potenzialen überzeugt ist, es auch einfach umzusetzen. Und wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, und das können tatsächlich ja auch äußere Einflüsse sein.
Da beißt jemand in China der Fledermaus den Kopf ab.
Genau, der größte Kunde bricht weg, weil irgendetwas, und das kann man vielleicht in dem Moment selbst gar nicht beherrschen, dann ist es auch durchaus möglich, dass das Unternehmen nicht fortbesteht. Und dann ist das aber auch keine Tragik, weil da macht man was anderes und dann orientiert man sich um und dann hat man wieder die Zukunftsorientierung und schaut nach vorn.
Ja. An der Stelle wirklich sei euch ans Herz gelegt, wer es noch nicht gehört hat, unsere Folge Plane dein Scheitern.
Sehr schön.
Kann ich an der Stelle nur empfehlen, die Methodik. Thomas, jetzt haben wir ganz viele Folgen miteinander jetzt aufgenommen, haben jetzt eine lange Serie anhand deines Lebens, was Resilienz dort ausgemacht hat, was dir geholfen hat, besprochen. Aus der heutigen Sicht, was wäre so der wichtigste Tipp, den du jemanden, der überlegt, ich bin vielleicht in der gleichen Situation, mache ich den Absprung, mache ich es nicht, will ich mich jetzt selbstständig machen, will ich mich nicht selbstständig machen? Was wäre dein wichtigster Tipp?
Also mein wichtigster Tipp, jetzt haben wir viel über Vorbereitung und Planung gesprochen. Das ist nicht mein Haupttipp. Es ist gut, wenn man weiß, was man tut, aber man sollte nicht zu tief in die Details gehen und sich nicht nächtelang das Gehirn zermartern. Eine gute Idee ist natürlich die Basis und ist hilfreich, aber viel wichtiger ist, das Mindset dazu zu haben und zu sagen, ich habe die Motivation, ich habe die Überzeugung, ich habe das private Umfeld, ich habe die tragfähigen Beziehungen, mich fängt irgendjemand auf, also nicht nur finanziell, sondern auch mental. Ich habe Menschen um mich herum, die es gut mit mir meinen, und natürlich auch eine gesunde eigene Einschätzung. Traue ich es mir zu? Kann ich es? Und wenn vielleicht der ein oder andere Zweifel noch da ist, wir haben es in den Folgen auch besprochen, es hilft einfach, miteinander zu sprechen, zu kommunizieren, sich Rat zu holen. Und in Zeiten der Digitalisierung und Co. kann ich nur sagen, Rat auch von lebenden Menschen sich einzuholen, von erfahrenen Menschen, und einfach mal Gespräche zu führen und zu sagen, sich auch zu offenbaren und zu outen und zu sagen, hör mal zu, ich habe die und die Geschäftsidee, wie siehst du mich? Und es gibt genug Fälle, ich hatte auch bei meinen Gründern und Gründerinnen interessante Gespräche, die sehr unsicher waren und wo das Umfeld sie fast getrieben hat und haben gesagt, ja, wer, wenn nicht du, mach's doch einfach. Das wird funktionieren und es hat funktioniert. Und man braucht diesen Input und man braucht diese Zuversicht. Und wenn man halbwegs ein bisschen fleißig ist und motiviert, dann klappt das auch.
Das finde ich ist doch ein sehr gutes Schlusswort für diese Podcast-Reihe. Wenn ihr weitere spannende Themen hören wollt, wir laden immer wieder andere Gäste auch ein. Wenn ihr Thomas vielleicht auch irgendwann mal live oder online oder wie auch immer erleben wollt, folgt gerne dem Kanal, schreibt uns gerne an. Ihr habt die Kontaktdaten, sind bei uns in den entsprechenden Beschreibungen auch mit dabei. Wir freuen uns da, mit eurer Geschäftsidee vielleicht ins Gespräch zu gehen. Auch wenn es vielleicht erstmal nur um den Feedback geht, ihr vielleicht mal von dem Fachmenschen hören wollt, ist das eine Idee, ist das keine Idee, bin ich soweit, bin ich nicht soweit, wie kann ich es machen, stehen wir beide und das gesamte Team euch sehr gerne zur Verfügung. Thomas, ich danke dir für deine Offenheit, für das Aufklären, für das Mitnehmen in deine Lebensreise, sag ich mal, und die, welche Punkte für dich dabei immer so besonders waren. Ich fand das sehr spannend und würde sagen, bis bald und wir freuen uns auf die nächsten Folgen.
Christoph, danke dir.
Dankeschön.